Kinderstunde ist ein Segen, oder? Auch für die Kinder. Dann haben sie ihren Kindergottesdienst. Für uns auch. Im Zentrum der Predigt heute steht das Lieblingsthema von Jesus. Und wenn ihr in den Gemeindebrief geschaut habt, dann wisst ihr, was heute mein Thema ist. Das, worüber er am liebsten geredet und gepredigt hat, darum geht es heute. Und welches Thema das ist, schauen wir uns gleich direkt im Predigttext an. Also ich steige gleich ein, wenn du eine Bibel dabei hast und mitlesen möchtest. Markus Evangelium, 1. Kapitel, die Verse 14 und 15. Markus 1. Kapitel, die Verse 14 und 15. Da heißt es, und nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also was hat Jesus gemacht, als er angefangen hat, als Reiseprediger unterwegs zu sein? Worüber hat er geredet? Markus, der das Leben von Jesus in dem nach ihm benannten Markus-Evangelium zusammengefasst hat, fackelt nicht lange und gibt uns eine Antwort auf diese Frage. Ich liebe das Markus-Evangelium, der redet nicht lange drumherum, der kommt immer gleich auf den Punkt. Also Markus schreibt gleich zu Beginn, worum es geht in seinem Evangelium. Vers 1, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Dann redet er kurz über Johannes dem Täufer. Er sagt, Jesus lässt sich von Johannes dem Täufer taufen. Dann hören wir davon, dass der Heilige Geist Jesus 40 Tage in die Wüste schickt. Und nach dieser Zeit fängt Jesus seinen Dienst als Reiseprediger an. Und Markus nennt uns auch gleich im ersten Kapitel, in den ersten beiden Versen 14 und 15, was Jesus predigte und was der Inhalt seiner Predigt war. Jesus kam nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße oder kehrt um und glaubt an das Evangelium. Die Aufforderung von Jesus ist auch das Thema der Predigt. Kehrt um und glaubt an das Evangelium von Gottes Reich. Ich will zuerst aber etwas Zeit investieren, damit wir diesen Text richtig verstehen. Warum? Weil ich glaube, wenn wir verstehen, was Jesus meint, dann werden wir das Attraktive und Erstrebenswerte in dieser Aufforderung entdecken. Und wir können mal so einsteigen. Überleg mal persönlich, ja, wenn du das Wort Evangelium hörst, woran denkst du da? Evangelium. Ich habe das mal für mich gemacht. Ich komme so auch aus so einer christlichen Prägung, aus einem christlichen Elternhaus. Und ich merke so biografisch bei mir, als Evangelium habe ich immer gelernt, Jesus ist für meine Sünden gestorben. Wenn ich an ihn glaube und einsehe, dass ich Vergebung brauche, dann wird er mich retten und mir neues Leben geben. Und im Zentrum dieses Evangeliums steht dann meine Erlösungsbedürftigkeit und das Erlösungswerk Jesu am Kreuz. Und Auferstehung, dann geht es weiter. Das ist auch nicht falsch. Also das ist wahr und das glaube ich von ganzem Herzen. Aber diese Botschaft war nicht das Evangelium, das Jesus gepredigt hat. Überleg mal, Jesus ist ja nicht durch die Lande gezogen und hat das Evangelium von Kreuz und Vergebung der Sünden gepredigt. Sondern Jesus hat ein anderes Evangelium gepredigt. Und ich möchte, dass du neugierig wirst auf das Original-Evangelium, das die Jünger von Jesus gelernt haben und das die ersten Christen auch verkündigt haben. Lass uns mal damit beginnen, dass wir uns das Wort Evangelium anschauen. Was haben die Zuhörer von Jesus verstanden, als sie dieses Wort Evangelium gehört haben? Evangelium war damals kein religiöser Begriff, wie er es für uns heute ist. Evangelium war einfach ein Oberbegriff für gute Nachrichten. Evangelium war zum Beispiel die Nachricht, wenn man eine Schlacht im Krieg gewonnen hat. Und die Nachricht vom Sieg, das war Evangelium, gute Nachricht. Oder die Geburt eines Kindes. Oder die Nachricht von einer Eheschließung. Also Freudenbotschaften, gute Nachrichten, das waren Evangelien, das war Evangelium. Das Wort oder das Evangelium ist schon vom Wort her nichts gewesen, das peinlich, negativ oder nur persönlich war. Was Jesus zu sagen hatte, war wirklich eine gute Botschaft. Es war positiv und jeder sollte davon hören. Das Evangelium von Jesus hatte aber eine Besonderheit und das ist der Absender. Jesus brachte eine gute Botschaft von Gott. Lass uns mal einen Moment innehalten bei diesem Gedanken. Wie schnell sagt man das im Gottesdienst? Das ist eine Botschaft von Gott oder das ist ein Wort von Gott. Lass uns einmal einen Moment innehalten und das wertschätzen. Gott gibt's wirklich. Und dieser Gott redet zu uns und hat eine Botschaft, in der er dich und mich meint. Wie wunderbar ist das für dich und für mich und für jeden Menschen. Und wisst ihr was, an dieser Stelle bete ich einfach und danke Gott dafür. Herr, ich danke dir für dieses Privileg, das wir haben, dass du kein ferner Gott bist, sondern ein Gott bist, der zu uns redet. Du bist Mensch geworden in Jesus Christus und da gibt es eine Botschaft für uns, eine Möglichkeit für uns, eine gute Nachricht für uns. Und Herr, wir wollen es hören und den Reichtum und das Schöne, das du dadurch in unser Leben hineingeben möchtest. Herr, wir wollen es verstehen und ergreifen und wir danken dir für alles, was wir schon verstanden haben. Amen. Ich merke, das Mikro wird mal leiser, mal lauter. Ist das für euch immer gleich? Super. Jesus kam nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Ich stelle mir das richtig so plastisch vor. Ja, Jesus steht vor der Menge und dann sagt er, hört zu, nun ist es soweit. Endlich ist die Zeit da. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Die Königsherrschaft von Gott bricht an. Für uns heute ist diese Art der Denkweise von Reich und Königsherrschaft fremd. Für die Zuhörer von Jesus war das ganz anders. Diese Botschaft traf den Nerv der Zeit. Stellt euch das einfach mal vor, ja? So, wir leben ja in einer anderen Situation, aber vielleicht gelingt euch das ein bisschen, euch in die Situation der Menschen damals in Israel hineinzuversetzen. Sie lebten in einem Reich, im Römischen Reich. Sie hatten einen Herrscher, der Kaiser war der Herrscher. Er war ein fremder Herrscher, ein Diktator. Und die Menschen sehnten sich danach, dass Gott endlich den versprochenen Messias, den neuen König schickt, der auf den Thron Davids sich hinsetzt, die Regentschaft übernimmt, das Römische Reich ablöst und Gottes Herrschaft wieder aufrichtet. Johannes der Täufer hatte Vorarbeit geleistet, das gesellschaftliche Klima war bereit für eine Veränderung, für einen Regimewechsel. Und in diese Situation kommt Jesus hinein und predigt das Evangelium. Und er sagt, Gott schaut nicht mehr zu. Er ist nicht mehr fern von euch. Seine Königsherrschaft, sein Reich ist nahe. Er wendet sich euch zu. Er kommt und er tritt seine Königsherrschaft an. Könnt ihr das mit den Ohren der Zuhörer von damals hören? Damit hatte Jesus den Nerv oder damit hat Jesus das Interesse seiner Zuhörer gewonnen. Es war aber nicht die politische Dimension, die Jesus im Blick hatte. Natürlich wollte Jesus mit seinem Evangelium auch Politik und Gesellschaft verändern. Aber das Reich Gottes funktioniert eben nicht von oben herab. So, es funktioniert anders. Es ist nicht so ein Regimewechsel, wo er sagt, die Herrschaft trete ich jetzt an, ich löse den Kaiser ab, ich setze mich auf seinen Thron und übernehme die Regierung der Welt. Nein, das Reich Gottes ist anders. Das Reich Gottes ist zuerst ein Regimewechsel in den Herzen der Menschen. Es ist die Einladung, sein Leben unter die Königsherrschaft von Jesus zu stellen. Und dann gibt es eine Dynamik. Diese Menschen, die Kultur des Reiches Gottes dann lernen und leben, prägen dann auch die Kultur ihrer Gesellschaft mit. Und dadurch kommt eine Veränderung in Gang. Also Jesus predigt, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und es ist eine persönliche Botschaft. Es ist eine Botschaft für uns. Und diese Botschaft will ich in drei Punkten betrachten. Und ich nenne euch die drei Punkte. Das Evangelium von Gottes Reich ist erstens eine Botschaft der Hoffnung. Zweitens eine Botschaft der Entscheidung. Und drittens eine Botschaft der Freude. Erster Punkt, das Evangelium von Gottes Reich ist eine Botschaft der Hoffnung. Was ist Hoffnung? Hoffnung, das ist die Zuversicht, dass die Zukunft positiv gestaltet werden kann. Dass eben nicht alles den Bach herunterlaufen muss. Nicht alles schlechter wird, sondern auch besser werden kann. Hoffnung, das ist die Zuversicht, dass es keine ausweglosen Situationen gibt, sondern immer Wege hindurch. Aber Hoffnung braucht auch einen Grund. Hoffnung braucht die Antwort auf die Frage, warum kann ich hoffen? Die Botschaft von Jesus, das Evangelium vom Reich Gottes, ist dieser Grund zur Hoffnung. Jesus gibt uns die Möglichkeit, in einem Reich mit der besten Regierung zu leben, die es überhaupt gibt. Und ich will das mal wirklich als Regierung und als Vergleich bringen. Stell dir mal ein Land vor mit einer guten Regierung. Was für ein Segen würde diese gute Regierung für so ein Land bedeuten? Was wären die Auswirkungen dieser guten Regierung? Ich stelle mir vor, bei einer guten Regierung herrscht in dem Land Gerechtigkeit. Es gibt Frieden. Korruption hat keine Chance. Es gibt Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung, sozialen Ausgleich, Freiheit und vieles andere mehr. Eine gute Regierung kümmert sich darum. Und wie schlimm und leidvoll ist es für ein Land unter einer schlechten, korrupten oder unfähigen Regierung zu sein? Also so gut es einem Land geht, wenn es eine gute Regierung hat, so schlecht geht es einem Land oder einer schlechten Regierung, es geht sozusagen, oder eine schlechte Regierung richtet das Land zugrunde. Und jetzt will ich einfach mal übertragen, unser Leben ist wie ein Land. Jeder Mensch hat einen Herrn, der in unserem Leben das Sagen hat. Bewusst oder unbewusst haben wir uns für einen Herrn in unserem Leben entschieden. Und Jesus gibt uns die Möglichkeit, dass wir uns bewusst für Gott als Herrn in unserem Leben entscheiden können. Und was für ein Herr dieser Gott ist und welche Werte sein Reich prägen, das sehen wir dann am Leben und an den Worten von Jesus. Und vergleich das mal mit dem, was du über Jesus weißt, wie er ist, was er gesagt hat. Und wenn ich mir das selber vorstelle, dann sage ich ganz ehrlich, ich glaube, es gibt nichts Besseres, als ihn als Herrn zu leben, zu wählen. Zurück zur Hoffnung. Mit Gott, mit Jesus als König in meinem Leben, weiß ich, es gibt für mich jeden Grund zur Hoffnung. Und ich bin auch überzeugt, wenn du Jesus als deinen König wählst, dann gibt es in deinem Leben keine hoffnungslosen Situationen mehr. Und was folgt daraus für alle, die zu Jesus als ihren Herrn sich bekennen, die ihn gewählt haben? Ich glaube, Christen sind Menschen, die diese positive Grundhaltung der Hoffnung ausstrahlen. Wenn Christen zum Beispiel das Vaterunser beten, dann beten sie ja auch im Glauben zu Gott, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und sie rechnen damit, dass Gott dieses Gebet erhört. Und sie glauben, er baut sein Reich in dieser Welt. Und deshalb gibt es jeden Grund zur Hoffnung. Hoffnung für unser persönliches Leben, für dein persönliches Leben, aber auch Hoffnung für die Gesellschaft, für die Nation, in der wir leben und ich sage auch für den Planeten, auf dem wir leben. Wie wertvoll diese Lebensperspektive ist, erkennen wir, auch wenn wir uns einmal die Alternative klar machen. Also wenn du so in einem christlichen Familie oder in einer christlichen Szene groß geworden bist, dann ist dieser Gedanke Gottes da so selbstverständlich. Aber stell dir mal für einen Moment vor, Gott gäbe es nicht. Oder Gott wäre ein Gott, der einfach weit weg wäre und nur zuschaut und nicht eingreifen würde. Wie viel Hoffnung gäbe es für uns Menschen? Aber wenn ich mir das persönlich vorstelle, dann würde ich sagen, für mich, es wäre hoffnungslos. Ich müsste mit mir, mit meinen Herausforderungen, mit meinen Überforderungen und meinen Fragen selbst klarkommen. So ein Leben ohne die Gegenwart und die Leitung Gottes, das wäre arm. Da wäre wenig Hoffnung für mich und Sinn. Ich möchte mir das gar nicht vorstellen. Es gibt so viele Situationen in meinem Leben, wo mir das echt eine Hilfe war und eine Hoffnung gegeben hat. Dieser Gott ist da, er ist aktiv, er hört mich. Aber mit Gott, der aktiv sein Reich in dieser Welt baut und der in meinem Leben und deinem Leben damit anfängt, da gibt es positive Zukunftsaussichten. Kommt das bei dir an? Da gibt es in jeder Situation Hoffnung. Ich komme zum zweiten Punkt. Das Evangelium von Gottes Reich ist eine Botschaft der Entscheidung. Zur Predigt von Jesus über das Reich Gottes gehört am Ende immer die Aufforderung: Kehrt um und glaubt an das Evangelium von Gottes Reich. Was meint ihr damit? Vielleicht fällt euch auf, wenn ihr das mal vergleichen würdet mit neueren Bibelübersetzungen, dass das Wort Buße vermieden wird. Ich habe es jetzt auch nicht mehr verwendet, auch wenn meine revidierte Elberfelder das drin hat. Das Wort Buße wird vermieden und das ist auch gut so, weil ich finde, Buße ist heutzutage missverständlich. Buße steht sehr für ein Schuldeingeständnis, für ich habe einen Fehler gemacht, ich fühle mich schlecht, ich erkenne die Strafe an und ich sehe ein, ich tue Buße dafür. Da gibt es auch einen richtigen Gedanken dabei, aber das ist an dieser Stelle nicht gemeint. Jesus predigt eine gute Nachricht. Die Leute bekommen kein schlechtes Gewissen eingeredet, sondern sie bekommen einen Weg der Hoffnung und des Lebens in Gemeinschaft mit Gott aufgezeigt. Und so einen Weg, so eine Möglichkeit gab es vor Jesus nicht. Und jetzt kommt Jesus und er schildert das, was jetzt möglich ist mit ihm. Das Reich Gottes ist nahe gekommen und dann gibt er den Menschen die Möglichkeit, das zu ergreifen, ja, für sich zu gewinnen. Und er sagt: Kehrt um, glaubt an das Evangelium vom Reich Gottes. Beide Dinge, kehrt um und Glaube an dieses Evangelium, gehören untrennbar zusammen. Und dieses griechische Wort Metanoia heißt Umkehr. Und ich finde so schön, wenn man diese Worte mal wörtlich nimmt, was ist damit gemeint? Ich habe gesagt, jeder Mensch hat einen Herrn, dem er folgt oder ist irgendwie bestimmt, hat seinen eigenen Gott. Und das Natürlichste von der Welt ist, dass wenn ich mich nicht für Gott, Jesus als mein Gott entschieden habe, dass ich mein eigener Gott bin. Und mit mir selber gehe ich meinen eigenen Weg. Also ich bin unterwegs und ich bestimme, wo es lang geht. Und ich sage, was ich will. Vielleicht glaube ich auch schon an Gott und dann bitte ich ihn, dass er meine Wege segnet. Aber eigentlich, ich bin noch mein eigener Gott. Das ist die Ursituation eines Menschen, der sich noch nicht dafür entschieden hat. Man kann auch von anderen Dingen bestimmt sein, von Süchten oder von anderen Götzen. Aber jeder Mensch ist erstmal auf seinem Weg, er hat eine Richtung. Und ein Weg hat immer nicht nur eine Richtung, sondern auch ein Ziel, da wo man ankommt. Und die Perspektive Gottes auf ein Leben, wo ich mein eigener Gott bin, ist, dass es in eine Sackgasse führt oder am Ende im Tod landet. Es hat keine Ewigkeitsperspektive. Und jetzt ist dieser Gott, der nicht zuschaut, wie ich meinen Lebensweg gehe ohne ihn oder wo ich mein eigener Gott bin. Und Jesus sagt: Halt, stopp, kehr um. Und wenn du in eine Sackgasse fährst, und irgendwann an den Punkt kommt, wo du weißt, es geht nicht weiter, es hat keine Perspektive, dann ist die Möglichkeit einer Alternative eine gute Nachricht, oder? Dann kehrst du um. Und wenn ich umkehre und sage, und ich sehe ein, hey, das ist kein Weg, der Zukunft hat, dass ich mein eigener Gott bin und ich das selber bestimme, dann ist die Frage, was hat denn Zukunft? Wo soll ich denn lang gehen? Was ist ein Weg zum Leben? Und dann kommt Jesus und sagt: Folge mir nach. Lebe ein Leben unter meiner Leitung. Und dann laufe ich zum Kreuz, weil ihr das so schön in der Ecke habt. Und das ist die Richtung. Versteht ihr, was damit gemeint ist, mit diesem Kehrt um? Jesus lässt uns nicht einfach diese Wege in der Sackgasse gehen. Er sagt: Kehrt um, ändere deine Richtung, glaube an mich, lass mich dein König sein, folge mir nach. Und hier ist die Entscheidung zum Herrschaftswechsel. Und dafür brauche ich den Glauben an Gott. Ganz ehrlich, wenn mir jemand sagt, folge mir nach, mach, was ich dir sage, dann muss ich wissen, ist das gut oder ist das schlecht. Wenn ich dem nicht vertraue, dann sage ich, du kannst mir vieles erzählen, aber das, was du mir sagst, mache ich nicht. Aber wenn ich glauben kann, dass dieser Gott gut ist und dass er mich liebt und er hat es bewiesen, und hier ist die Botschaft vom Kreuz, super, er hat sich für mich hingegeben, so groß ist seine Liebe, dann ist sein Weg für mein Leben das Beste, was ich wählen kann. Ganz ehrlich, ich finde die Entscheidung, sich dann auch für dieses Leben mit Jesus unter seiner Herrschaft zu entscheiden, auch logisch. Gerade wenn man an Jesus glaubt und das positive Bild von Gott hat. Für jemanden, der wie ich sozusagen auch in einem christlichen Elternhaus Gott schon von klein auf kennengelernt hat, für mich war diese Entscheidung irgendwann auch ganz einfach, ganz selbstverständlich und unspektakulär. Und wenn du auch so eine Geschichte hast, dass du nicht irgendwie das große Bekehrungserlebnis hattest, ja, weil du das von klein auf kennengelernt hast, ist kein Defizit. Versteh es als einen Segen. Deine Eltern haben dir was Gutes vorgelebt. Wie war das bei mir? Ich war 11 Jahre alt und ich bin in den Bibelunterricht gegangen und ich weiß nicht mehr genau, was Thema war. Aber der Pastor meinte an einer Stelle, wer ehrlichen Herzens sagen kann, Jesus ist Herr in meinem Leben, der kann sich taufen lassen. Und für mich war es in dem Moment als 11-Jähriger klar. Ich habe, glaube ich, nur die Gelegenheit gebraucht. Für mich war klar, ich glaube an diesen Jesus, ich vertraue ihm. Und natürlich ist er mein Herr. Ach, ich kann mich taufen lassen. Und dann war es für mich klar, in Reden Gottes in dieser Situation, ich bin dran, ich will mich taufen lassen. Aber es war ganz natürlich, Jesus ist doch mein Herr. Und ich würde heute sagen, er ist mein König. Lass diesen Gedanken einmal bei dir wirken. Wenn Gott wirklich Gott ist, dann gibt es eigentlich nur eine richtige logische Entscheidung, nämlich ihn als Gott anzuerkennen. Und es ist auch klar, ja, wenn ich meinen Weg gehe und Gott wirklich existiert, dann passt es nicht zum Leben mit Gott, dass ich sage, Gott, ich gehe meinen Weg, du unterstützt mich. Dann sage ich, hey, wenn du Gott bist, dann darfst du mein Gott sein. Und dann gehe ich seinen Weg für mein Leben. Dann folge ich Jesus nach. Das christliche Wort für diesen Herrschaftswechsel und das Leben unter der Königsherrschaft Gottes ist Nachfolge. Oder ganz fromm ausgedrückt Jüngerschaft. Man entscheidet sich für ein Leben, in dem man Jesus nachfolgt. Und Jesus nachfolgen bedeutet unter seiner Leitung leben, nach seinem Vorbild und in der Kraft des Heiligen Geistes dann das Leben gestalten. In diesem Sinne ist das Reich Gottes mit der Gegenwart von Jesus damals den Menschen nahegekommen, weil mit Jesus fängt es an. Komm und folge mir nach. Seine Jünger sind hineingegangen in diese Möglichkeit, als sie sich für dieses Leben in seiner Nachfolge entschieden haben. Und jeder von uns, der sich auch dafür entschieden hat, ist nicht nur Nachfolger Jesu, sondern auch Staatsbürger seines Reiches geworden, unter der Regierung des Königs Jesus. Und ich freue mich über die Lieder, die wir gesungen haben, die viel davon ausgedrückt haben. Auch das, was du am Einstieg vorgelesen hast, Petra, passt wunderbar dazu. Okay, das Evangelium von Gottes Reich ist eine Botschaft der Entscheidung. Jetzt komme ich zum dritten Punkt. Das Evangelium von Gottes Reich ist eine Botschaft der Freude. Und gerade wenn du dich schon dafür entschieden hast, irgendwann mal in deinem Leben, dann wünsche ich mir, dass du das für dich weiter entdeckst oder festhältst, dass das mit Freude zu tun hat. Die Predigt vom Reich Gottes und die Aufforderung, sich dafür zu entscheiden, das ist eine Gnade, ein Geschenk Gottes. Es ist eine Möglichkeit, ein Privileg, etwas Wunderbares, eine Gelegenheit, die Gott gibt. Und wer diese Botschaft vom Reich Gottes hört und sich dafür entscheidet, der freut sich. Jesus erzählt im Matthäus-Evangelium 2 Gleichnisse, die deutlich machen, dass es Freude bedeutet, alles auf diese Karte zu setzen. Matthäus 13, 44 bis 46. 2 super kurze Gleichnisse. Ich lese uns das mal nach der Hoffnung für alle Übersetzung. Jesus sagt, Gottes himmlisches Reich ist wie ein verborgener Schatz, den ein Mann in einem Acker entdeckte und wieder vergrub. In seiner Freude verkaufte er sein gesamtes Hab und Gut und kaufte dafür den Acker mit dem Schatz. Mit Gottes himmlischem Reich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der auf der Suche nach kostbaren Perlen war. Als er eine von unschätzbarem Wert entdeckte, verkaufte er alles, was er hatte, und er kaufte dafür diese Perle. Also da ist ein Schatz. Und den zu finden, diesen Schatz, der den größten Reichtum bedeutet, damit konnte der Mann nicht rechnen. Das ist das größte Glück, was ihm begegnen konnte. Und der Mann mit dem Schatz im Acker, ja, der den findet, obwohl er ihn nicht gesucht hat, als er ihn findet, weiß er sofort, was er will. Alles auf diesen Karte. Ich verkaufe alles, was ich habe, um diesen Acker mit diesem Schatz zu erwerben, um diesen Schatz zu gewinnen. Und das Ergebnis ist Freude. Und der Kaufmann, das ist ein anderer, der sucht kostbare Perlen. Und er hat eine Vorstellung von, was eine kostbare Perle ist. Und dann findet er eine kostbare Perle von unschätzbarem Wert. Und er unternimmt alles, um sie zu erwerben. Und er jammert nicht darüber, was er dann nicht mehr hat, sondern er freut sich, was er gewinnt. Und so ist es mit dem Reich Gottes. So ist es mit der Königsherrschaft Gottes in unserem Leben. Wenn wir sie entdecken und den Wert, die Gnade Gottes, wenn wir das für uns verstehen, dann gibt es kein Zögern. Dann sagen wir, ja, ich will genau das. Und das Ergebnis ist Freude. Freude bei uns. Und wisst ihr, Gott freut sich auch. Und wenn du dich dafür entschieden hast, ja, irgendwann mal, ja, hast du noch Zugang zu dieser Freude? Zum Ende der Predigt möchte ich euch die Möglichkeit geben, das, was ihr gehört habt, auch in Verbindung mit diesen drei Punkten, in ein Gebet vor Gott einfließen zu lassen. Und ein Gebet, das ihr sozusagen mit einer Entscheidung ausdrückt. Ihr seht hier, dass ich so drei Felder markiert habe. Klar, ich habe ein bisschen was damit vor. Ganz einfach, ich brauche hier mal meine Beschriftung. Genau. Diese drei Felder stehen für drei Möglichkeiten. Ich beschreibe mal das erste Feld hier vorne. Du hast dich bereits für ein Leben unter der Königsherrschaft Jesu entschieden. Du weißt, er leitet dein Leben, aber trotzdem merkst du, es gibt Lebensbereiche oder Themen, in denen dir die Hoffnung oder die Perspektive Gottes fehlt. Wenn das dein Thema ist, dass dir Hoffnung oder Gottes Perspektive fehlt für irgendeinen Bereich und du sagst, es müsste eigentlich anders sein, ich bin doch Bürger seines Reiches, dann geh in dieses Feld, weil das Evangelium von Gottes Reich seine Botschaft der Hoffnung für dich. Ich beschreibe einfach erstmal die drei Felder und dann gebe ich Zeit, dass ihr euch dazu sortieren könnt, wenn ihr möchtet. Das zweite Feld. Das Evangelium von Gottes Reich ist eine Botschaft der Entscheidung für dich. Was heißt das? Das ist die Möglichkeit, du glaubst an diesen Jesus. Du hast auch ein positives Bild von ihm. Was dir aber fehlt, ist, dass du noch nie öffentlich gesagt hast, dass er der Herr in deinem Leben sein soll. Was dir fehlt, ist die Aussage, dass du, Jesus, sagst, du sollst mein Herr und mein Gott sein und ich will mein Leben unter deiner Leitung leben. Dann kann es sein, dass Gott dir heute die Gelegenheit gibt, das zu nutzen. Ups, das Evangelium von Gottes Reich ist eine Botschaft der Entscheidung für dich. Jetzt kommt das dritte Feld. Du hast dich bereits für ein Leben unter der Königsherrschaft von Jesus entschieden, aber die Freude ist dir abhanden gekommen. Oder das, was du unter dem Begriff erste Liebe kennst. Dieses Leben mit Jesus ist für dich mehr Last und Mühe als Freude. Und die erste Liebe, die Leidenschaft am Anfang deines Lebens mit Jesus ist eingeschlafen und du wünschst dir wieder mehr davon. Dann geh in dieses Feld 3. Das Evangelium von Gottes Reich ist eine Botschaft der Freude für dich. Das passt hier mit den Bausteinen, ne? Spiel, Freude, super. Wenn ich gleich die Möglichkeit gebe, dich in eines zu einem dieser Felder zu sortieren, dann ist das für mich einfach ein heiliger Moment, den Gott gibt, eine Gelegenheit. Niemand muss irgendwo hingehen. Aber du hast jetzt viel gehört und Gott ist da und er kennt deine Situation, du auch. Und vielleicht merkst du, er meint mich, er will, dass ich irgendwo hingehe. Vielleicht ist es der heilige Moment, wo Gott dir die Möglichkeit gibt, dich zu entscheiden. Du hast vielleicht nur darauf gewartet, dass mal jemand fragt, wie das geht oder wie du es machen kannst. Oder du brauchst Hoffnung oder Freude. Dann gehst du einfach dahin. Wir haben eine kurze Zeit der Stille. Und in dieser Zeit der Stille kannst du dich dazu ordnen. Und nach dieser Zeit möchte ich einfach für jeden kurz beten. Und für diejenigen oder denjenigen, der sich dahin stellen will zur Entscheidung, Gott sieht das. Es gibt dann eigentlich immer auch ein Übergabegebet, wo man das in einem Gebet ausdrückt. Das können wir dann ganz entspannt nach dem Gottesdienst machen. Aber Jesus sieht dann schon diese Entscheidung. So, jetzt bete ich ganz kurz, dass ihr merkt, dass Gott euch meint. Dann ist eine Zeit der Stille, ihr ordnet euch zu. Es ist noch keine Gebetsgemeinschaft. Und wenn ich denke, alle haben sich zusortiert, die wollen, dann bete ich. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Du bist Herr, du bist König. Du machst uns dieses Angebot, diese drei Dinge. Und da, wo du etwas vorbereitet hast für einzelne von euch, lass es sie erkennen und diese Möglichkeit wahrnehmen. Amen. Jetzt könnt ihr euch zuordnen, wenn ihr möchtet. Ich will ein Gebet sprechen für euch, die ihr hier bei Hoffnung steht. Jesus, du bist der, der uns ganz erkennt. Ich danke dir für jeden, der dort steht. Und diese Entscheidung, an diesen Ort zu gehen, ist ein Gebet an dich. Und du siehst das Thema, wo deine Perspektive nötig ist oder Hoffnung von dir. Du hast gesagt, du bist König, du bist Herr, du bist der, der leitet. Wir beten, oder ich bete in deinem, dass jeder, der da steht, genau das in seinem Leben erlebt. Deine Leitung, deine Führung, deine Perspektive und die Hoffnung, die daher kommt, dass wir zu deinem Reich gehören. Handle du. Amen. Jetzt bete ich für euch, die ihr dabei Freude steht. Herr, du bist ein Gott, der Freude in unser Leben hineingeben möchte. Und ich danke dir dafür, dass du ein Gott nicht nur der Freude, sondern auch ein Gott des Lebens bist. Ein Gott, der sagt, meine Last ist leicht, ich trage mit. Und ich bete, dass die Freude, die auch eine Frucht des Heiligen Geistes ist, im Leben von all denen, die dort jetzt stehen, wächst. Und du bist auch ein individueller Gott und du weißt, welche Sehnsucht jeder, der dort steht, an dich hat oder damit verbindet, warum er da steht. Jesus Christus, du König, handle du, wirke Freude, dass sie zu deinem Reich gehören und dass diese Freude, die damit verbunden wird, in das Leben von jedem kommt, der dort steht. Danke, dass du dieses Gebet erhörst. Amen. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Ja? Nee. So. Jetzt singen wir ein Lied und es ist das vertonte Glaubensbekenntnis. Und nach diesem Glaubensbekenntnis, was wir gemeinsam miteinander singen, feiern wir das Abendmahl zusammen.